Die zentrale Ringvorlesung an der Universität steht im laufenden Semester unter dem Motto »Der Weg an die Universität«. Sie beleuchtet die höhere Frauenbildung vom Mittelalter bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In diesem Rahmen war gestern Abend Dr. Anne-Charlotte Trepp zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sie sprach über weibliche Bildung und Gelehrsamkeit um 1800. Hören Sie ihren Vortrag nun in voller Länge. Die Einführung spricht die Göttinger Wissenschaftlerin Rebecca Habermas.
Anne-Charlotte Trepp ist 93 promoviert worden in Kiel mit einer, wie ich damals fand und heute immer noch finde, beneidenswert schönen Arbeit. Die Arbeit heißt, und das ist keine Programmatik der Familienministerin Lein, sondern ein Titel der Geschichtswissenschaft, sanfte Männlichkeit und selbstständige Weiblichkeit. Frauen und Bürger im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840. Es ist, wie gesagt, eine wunderbare Arbeit. Wer sich fürs Bürgertum in Hamburg dieser Zeit interessiert, dem sei das sehr ans Herz gelegt, sehr anschaulich geschrieben. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie Ihre Vorstellung über das Bürgertum danach andere sind, als sie vorher waren. Das nämlich zeigt Anne-Charlotte Trepp sehr schön an dem Beispiel Hamburg. Und danach hat die Bürgertumsforschung in der Tat von einigen liebgewonnenen Vorurteilen Abschied nehmen müssen. Und das zeigt sie sehr anschaulich dort. Anne-Charlotte Trepp war dann hier am Max-Planck-Institut für Geschichte, hat im Laufe der Jahre, die sie dort gearbeitet hat, eine Unzahl, kann ich nur sagen, von Sammelbänden veröffentlicht, wie ich heute gesehen habe, unter anderem zur Geschlechtergeschichte, zur Geschichte der Emotionen, zur Geschichte von Religion und Natur, und das ist dann auch gleich ihre Habilitation gewesen. Sie hat sich habilitiert hier in Göttingen 2006 mit einer Arbeit über das Verhältnis zwischen Natur und Religion, und im Grunde genommen müsste man auch sagen, eigentlich Natur, Wissenschaft und Religion in der frühen Neuzeit. Die Arbeit ist leider, kann ich nur sagen, noch nicht publiziert. Ich denke aber, dass das in Bälde erfolgen wird. Und sie hat sich danach und auch zwischendurch in weitere Gebiete eingearbeitet, unter anderem in die Geschichte der Emotionen, weil auch Emotionen eine Geschichte haben, und in die Geschichte des Alters, wo mittlerweile oder demnächst erste Aufsätze zu vorliegen werden. Im Übrigen arbeitet sie im Moment an einem weiteren, wie ich finde, sehr spannenden Thema, nämlich an den Missionen des 18. Jahrhunderts, also an den Missionaren, die in der frühen Neuzeit ins Außereuropäische gegangen sind und dort die Heiden versucht haben zu missionieren, aber auch einiges von neuem Wissen, insbesondere aus Asien, mit nach Europa gebracht haben. Also ein extrem weites Spektrum. Der heutige Vortrag beschäftigt sich mit weiblicher Bildung und Gelehrsamkeit im Bürgertum um 1800, und ich bin sicher, dass Anne-Charlotte Trepp hier insbesondere an ihre Promotionsarbeit anschließen wird, und ich wünsche uns allen großes Vergnügen, was wir ganz bestimmt haben werden.
Liebe Frau Habermas, liebe Frau Maurer, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung, hier zu sprechen, und danke Ihnen, verehrtes Publikum, dass Sie so zahlreich erschienen sind, und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Bildung und Erziehung par excellence. Bildung und Erziehung durch Aufklärung, Aufklärung durch Bildung und Erziehung wurden zum bürgerlichen Gesellschaftsprogramm ersten Ranges. Angesichts der intensiven Bildungsbestrebungen der Aufklärung muss die Entwicklung der Mädchen- und Frauenbildung auf den ersten Blick jedoch verwundern. Erst seit den 1890er Jahren wurden in Deutschland vereinzelt Mädchengymnasien gegründet, und zum Universitätsstudium wurden Frauen in Baden erstmals um 1900 zugelassen. Zur Erklärung für diese Entwicklung wird in der Regel auf das 18. Jahrhundert verwiesen. Das 18. Jahrhundert gilt als Formierungsphase der verschulten Gesellschaft und des modernen staatlichen Prüfungs- und Berechtigungswesens, das dem Staat seine Beamten und Ausbilder lieferte. Der Prozess der Normierung von Bildungsabschlüssen und Laufbahnen und der damit verbundene Aufbau des höheren Bildungswesens war exklusiv auf die Ausbildung von Jungen und jungen Männern zugeschnitten. Der Gymnasialbesuch für Mädchen war in der staatlichen Bildungsplanung nicht vorgesehen. Spätestens mit der am Ende des 18. Jahrhunderts beginnenden Einführung staatlicher Reifeprüfungen entfiel damit für junge Frauen die Möglichkeit, die Zulassung zu einer Institution zu erwerben, die ihnen zumindest zuvor in Ausnahmefällen offen gestanden hatte. Zu diesen Ausnahmefällen zählten die Promotion von Dorothea Erxleben 1754 an der Medizinischen Fakultät in Halle und die der Göttinger Professorentochter Dorothea Schlözer im Jahre 1787. Die Umstände ihrer Graduierung verdeutlichen allerdings, dass es sich um absolute Ausnahmefälle handelte. Der Zuerkennung des Doktorgrades an Erxleben ging eine königliche Sondergenehmigung voraus. Schlözer verfolgte die sie betreffende Zeremonie von einem Nebenraum aus, weil die Anwesenheit einer unverheirateten Frau bei einer öffentlichen Promotion als unschicklich galt. Wenn es nach Christian Thomasius gegangen wäre, wären Erxleben und Schlözer vielleicht nicht zum Regelfall geworden, aber auch nicht bloß exotische Sonderfälle geblieben. Zumindest stellte der Hallenser Professor zu Beginn der Aufklärungsepoche fest, Weibespersonen seien der Gelahrtheit so viel fähig als Mannsperson und gab damit zu erkennen, dass ältere Vorstellungen von der minderen Vernunftbegabung der Frau der Vergangenheit angehören sollten. Die Angesicht des Frühaufklärers Thomasius wurden, wenn auch mit anderen Akzenten, mit großem Enthusiasmus am Ende des Aufklärungsjahrhunderts erneut vertreten. Einer radikalen Gleichberechtigung redete der allseits hochgeschätzte Jurist und preußische Beamte Theodor Gottfried von Hippel, seines Zeichens ebenso Junggeselle wie sein Freund Kant, in seiner 1792 erschienenen Schrift über die bürgerliche Verbesserung der Weiber das Wort. Darin plädierte Hippel für die Koedukation bis zur Pubertät und danach in möglichst vielen Bereichen. Er will Zugang der Frauen erwirken zu Kanzel und Lehrstuhl, zur Juristerei, zur Medizin, zur Politik und zum Staatsdienst. Für ihn steht fest, dass Frauen zur Verbesserung in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen würden. Das heißt im Umkehrschluss, dass im derzeitigen frauenausschließenden Zustand der Gesellschaft elementare Kräfte verloren gehen. Diese neuen höheren Aufgaben der Frauen verlangen natürlich eine gründlichere, den Männern gleiche Ausbildung bzw. die Einbeziehung der Frauen in die allgemeine Erziehung. Man erziehe Bürger für den Staat ohne Rücksicht auf den Geschlechtsunterschied und überlasse das, was Weiber als Mütter und Hausfrauen wissen müssen, dem besonderen Unterricht und alles, was zur Ordnung der Natur wird zur Ordnung der Natur zurückkehren. Für die derzeitige Erziehung der Frauen, die, wie er sagt, alles bezuckert und im Nähbeutelformat behändigt, hat er nur Spott übrig. Für Hippel sind Mann und Frau auch und gerade in ihren geistigen Fähigkeiten gleich. Dieser Kupferstich, der leider das Bild nicht sehr schön wiedergibt, zeigt Frauen verschiedenster Generationen beieinander an unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Nicht nur Männer, auch Frauen meldeten sich am Ende des 18. Jahrhunderts öffentlich zu Wort und traten für die Gleichberechtigung der Frauen ein. Zu diesen gehörte auch die 1758 geborene Amalia Holst. Als Tochter des seinerzeit bekannten Kameralisten Heinrich Justi erhielt Amalia eine überdurchschnittlich gute Erziehung und führte mit ihrem Mann und später mit ihren Töchtern Erziehungsinstitute. Ihre Schrift über die Bestimmung des Weibes zur höheren Geistesbildung von 1802 ist systematisch angelegt und lässt profunde Kenntnis der zeitgenössischen Debatten erschließen. Amalia Holz spricht sich vehement für den Zugang von Frauen zur Bildung aus, wenn auch mit klarer Beschränkung auf die höheren Stände. Ihre Argumente sind folgende. Als Menschen haben Frauen die Pflicht, alle ihre Kräfte, eben auch die geistigen, auszubilden. Die Ausbildung ihrer geistigen Anlagen kämen letztlich allen, auch den Männern, Kindern, der Gesellschaft und überhaupt der ganzen Menschheit zugute. Bemerkenswert an Holz ist, wie sie die aufklärerischen Theorien zur Mädchenbildung wiederum mit den Argumenten der Aufklärung widerlegt. Die Theorien vom Gesellschaftsvertrag und vom Naturrecht nimmt sie wie selbstverständlich beim Wort und folgert, wenn, wie es üblich ist, die Unterlegenheit der Frauen mit ihren geringeren körperlichen Kräften begründet wird, wird auf ein Argument gesetzt, das allenfalls im Naturzustand zählt, wo das Recht des Stärkeren herrscht. Nicht aber im Kulturzustand, der sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass das Recht des Stärkeren durch den Gesellschaftsvertrag außer Kraft gesetzt wird. Sonst, bemerkt sie lapidar, hätte Friedrich II. Ja hinter jedem beliebigen Lastträger zurückstehen müssen. In dieser Stringenz hat kaum jemand die Legitimität männlicher Vorherrschaft in Frage gestellt. Auf mehr Bildung für Frauen setzte auch Mary Wollstonecraft in ihrer Schrift Vindication of the Rights of Women. Mary Wollstonecraft, obwohl Autodidaktin und zunächst als Erzieherin tätig, arbeitete als Mitarbeiterin eines Londoner Verlages und als Schriftstellerin. The Vindication of the Rights of Women erschien 1792, also im gleichen Jahr wie Hippels Schrift, nur im Unterschied zu dieser wurde sie wesentlich breiter rezipiert. Als Rettung der Rechte des Weibes kommt ihr Manifest bereits ein Jahr später, 1793, in deutscher Übersetzung heraus, versehen mit einem Vorwort des philanthropischen Pädagogen Friedrich Gotthilf Salzmann, das allerdings nicht frei von gelegentlichen Auslassungen und Ergänzungen ist. Wollstones Gesellschaftskritik gilt der untergeordneten Stellung des weiblichen Geschlechts, deren Ursache liegt für sie vor allem in der vernachlässigten Erziehung und Bildung. Statt weiter nur Gegenstände männlicher Begierde zu sein, so ihre Argumentation, sollten Frauen endlich die Chance erhalten, wirklich nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Der Weg zu gesellschaftlicher Nützlichkeit, Achtung und Unabhängigkeit führt für Mary Wollstonecraft über den Erwerb von Kenntnissen und Tugenden, die für beide Geschlechter gleich sein sollen. Folgerichtig tritt auch sie ganz entschieden für die Koedukation im Rahmen eines grundsätzlich verbesserten Erziehungssystems ein. Frauen sollen für sie an der Regierung beteiligt sein, Ärztinnen und Krankenschwestern werden und auch für die Politik studieren. Ja, sie könnten manche andere Beschäftigung gemeint ist als im Haus finden, wenn sie ordentlich erzogen würden. Das würde auch das Verhältnis zwischen Frau und Mann grundlegend verändern. Denn erst wenn Frauen in der Lage wären, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, wären sie wirklich unabhängig und werden nicht mehr, wie sie schreibt, heiraten, um versorgt zu werden. Alle erwähnten Emanzipationsprogramme verstehen sich ganz im Sinne der Aufklärung vordringlich als Bildungs- und Erziehungsprogramme, die eine höhere Bildung auch für Frauen möglich machen sollen. Hippel, Holst und Wollstonecraft repräsentieren jedoch nur eine Strömung zur Frage von Frauen und Bildung, und zwar diejenige, Sie mögen es ahnen, die sich zumindest im 18. Jahrhundert nicht hat durchsetzen können. Die Hauptströmung vertrat deutlich restriktivere Positionen. Der seinerzeit bekannteste Autor in der Debatte über die weibliche Erziehung, der bei Frauen selbst großen Beifall fand, war Jean-Jacques Rousseau. Im fünften Buch seines 1762 erschienenen Erziehungsromans Emile, 1792 erschien er erstmals auf Deutsch, führt Rousseau aus, wie Frauen allgemein und die für Emile bestimmte Sophie im Besonderen zu sein haben. Am auffallendsten ist, dass Sophies Erziehung im Gegensatz zu der Emils keineswegs darauf zielt, sich zur selbstständig denkenden und handelnden Persönlichkeit zu entfalten, sondern radikal vom Endpunkt ihrer Bestimmung her konzipiert wird. Während Emil zum Menschen erzogen wird, wird Sophie zur Frau dieses Mannes und Menschen erzogen. Die unabhängige individuelle Entfaltung war ihr also grundsätzlich verwehrt. Zugleich verklärte Rousseau das Ehe- und Familienleben zu einem Zufluchtsort vor der korrupten Gesellschaft und zu einem Raum indirekter weiblicher Macht über Mann und Kinder. Das folgende Bild illustriert das rousseausche Frauen- und Familienideal, zumindest hat es sich so der Künstler Claude Legrand 1785 dargestellt. Sie sehen den natürlichen Menschen, wie er schreibt, den Mann und die ihm zugeordnete natürliche Frau bei der Tätigkeit des Stillens, die im 18. Jahrhundert im Bürgertum, immer auf die im 18. Jahrhundert immer wieder gedrungen wird, dass Frauen sich intensiv um ihre Kinder kümmern und mitten auch stillen sollen. Weitaus realistischer schätzte da schon der Braunschweiger Pädagoge und Verleger Joachim Heinrich Campe die Verhältnisse der Frauen bzw. die Verhältnisse der sogenannten jungen Frauenzimmer des glücklichen Mittelstandes ein. Sein väterlicher Rat für meine Tochter 1789, also im Jahr der Französischen Revolution erstmals erschienen, wurde bis 1831, die Nach- und Raubdrucke nicht mitgerechnet, 10-mal aufgelegt und galt als das populärste zeitgenössische Buch der Mädchenbildung überhaupt. Campe sieht, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse der Frauen ungünstig, nämlich von Abhängigkeit und Unterordnung unter den Mann geprägt sind. Nüchtern erkennt Campe, dass Frauen in der hiesigen Gesellschaft nichts anderes bleibt, als zu heiraten und will ihnen Mittel an die Hand geben, das Beste aus ihrer misslichen Situation zu machen. Dazu gehört die Einsicht in ihre Bestimmung. Ihre besondere Bestimmung als Frauen dominiert völlig diejenige als Mensch. Bei aller Festschreibung aufs Haus verortet Campe die weibliche Bestimmung aber dennoch nicht im Windschatten der Gesellschaft. Im Gegenteil sei es so, dass nicht bloß das häusliche Glück, sondern auch das öffentliche Wohl des Staates größtenteils in ihrer Hand steht. Angesichts ihrer großen gesellschaftlichen Verantwortung sollen die Frauen allgemeine Menschenkenntnis sowie häusliche Fähigkeiten und Bildung für den Hausgebrauch erwerben. Dagegen lehnt Campe jegliche ästhetische Erziehung und den Unterricht in Sprachen ab. Ihren Kopf sollen die Frauen durchaus zu gebrauchen wissen. Campe spricht vom Haus- und Kernverstand, aber nach Maßgabe ihrer weiblichen Bestimmung als Hausfrau, Gattin und Mutter. Es ist dieses Theorem von der natürlichen Bestimmung des weiblichen Geschlechts, das am Ende des 18. Jahrhunderts über den Zugang der Frauen zur Bildung entscheidet. Was sich in den vergleichsweise restriktiven Bildungskonzeptionen reflektiert, ist die zeitgenössische Überzeugung, dass die Geschlechter von Natur aus für unterschiedliche Bereiche prädestiniert seien. Der Mann für das Erwerbsleben, den öffentlichen Bereich, die Frau für das Familienleben, die private Sphäre. Mit dem an sich keineswegs neuen, im Kern bis in die Antike zurückreichenden Argument der Geschlechtscharaktere wurden die Geschlechterrollen zumindest auf der Diskursebene, wenn Sie so wollen, auf der Ebene der Theorie seit dem späten 18. Jahrhundert in wachsendem Maße polarisiert und biologisiert. Aber mit den kontroversen Stellungnahmen zur Bestimmung und Bildungsfähigkeit der Frau am Ende des 18. Jahrhunderts ist nur die halbe Geschichte erzählt. Denn tatsächlich partizipierten Frauen durchaus an den intensiven und vielfältigen Bildungsbestrebungen der Aufklärung, auch wenn sich das zunächst nicht in der Zulassung zu öffentlichen Bildungsinstitutionen niederschlug. Inwieweit und in welcher Frauen an der Bildungseuphorie der Aufklärer teilhatten, wird deutlich, wenn wir die Diskursebene zunächst verlassen und gezielt auf die sozialen Praktiken, auf die Alltagswelten bürgerlicher Frauen und Männer im 18. Jahrhundert schauen. Im sogenannten pädagogischen Jahrhundert, das die Erziehung und Bildung aller zum Gesellschaftsprogramm erhob, richteten sich die Reformen auch auf die unteren Stände, auf die Kinder und auch auf die Mädchen und Frauen. Die Ideen der Aufklärung, Verbreitung von Vernunft und Verbesserung des Menschen waren universeller Natur und bezogen auch das weibliche Geschlecht mit ein. Von weitreichender Bedeutung, nicht nur für die Bildung der Frauen, war das Erscheinen der moralischen Wochenschriften, die nach dem Muster der englischen Vorlagen auch im deutschsprachigen Raum entstanden. Der Patriot oder die vernünftigen Tadlerinnen wollten durch wöchentliche Erörterungen einen Beitrag zur sittlichen Erziehung ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen leisten. Ihrem aufgeklärten Geist entsprechend richteten sich diese Wochenschriften sowohl an ein männliches als auch an ein weibliches Lesepublikum. Da eine enge Verbindung zwischen Moralentwicklung und Bildungsstand gesehen wurde, hatten Fragen der Erziehung und Bildung in den moralischen Erörterungen eine große Bedeutung. Bereits in einem der ersten Stücke, das in Hamburg erschien, zwischen 1724 und 1726 erschienenen Patrioten, wurden die vorherrschenden Zustände der Mädchenerziehung kritisiert. Wir geben uns durchgängig viel weniger Mühe, heißt es darin, unsere Töchter wohl aufzubringen als unsere Söhne und glauben zudem, dass wir Recht darin haben. Wir meinen, die Wissenschaften seien dem Frauenzimmer nicht nütze. Es werde dieselben nach seiner natürlichen Schwachheit missbrauchen und lassen deswegen mit Fleiß unsere Töchter in der dickesten Unwissenheit aufwachsen. In den etwas später aufgestellten Erziehungsgrundsätzen fordert der Patriot dazu auf, die Töchter mit der gleichen Umsicht zu erziehen wie die Söhne, da sie als künftige Mütter dem gemeinen Wesen ebenso großen Vorteil und Schaden bringen wie die Söhne. Mit Hinblick auf die Hebung des Allgemeinwohls wurde in aufgeklärten Kreisen auf Verbesserung der Mädchenerziehung gedrungen, die sie zur optimalen Ausführung ihrer häuslichen Aufgaben, insbesondere zur Kindererziehung, befähigen sollte. Zu diesem Zweck wurden in den moralischen Wochenschriften die sogenannten Frauenzimmerbibliotheken entworfen, die häusliche Bildung der Frauen verbessern und sie zum Selbststudium motivieren, ja sogar zur Gründung von Lesegesellschaften anregen sollten. Die Forderungen der Frühaufklärer nach mehr Sorgfalt bei der Erziehung der Mädchen zeitigten bereits zur Mitte des 18. Jahrhunderts erste Wirkung. Vergleicht man die Mutter- und Tochtergeneration, so zeigt sich, dass in den gehobenen bürgerlichen Schichten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bereits wesentlich mehr Aufwand für die Erziehung und Bildung der Töchter betrieben wurde. So schrieb Margarete Milo, geborene Hutwalker, über ihre Mutter, die 1728 in eine angesehene Hamburger Zuckerbäckerfamilie hineingeboren wurde: Meine Mutter hatte nach der damaligen Gewohnheit in Hamburg die Töchter zu erziehen, Ordnung und Fleiß in häuslichen Geschäften und Handarbeit gelernt, etwas Schreiben, etwas Katechismus, Kenntnis in der Religion, aber kaum konnte sie Hochdeutsch sprechen. Ihr Bruder, der Hamburger Senator Johann Michael Hutwalker, fügte in seinen Aufzeichnungen von 1795 hinzu: Das weibliche Geschlecht war damals viel untergeordneter als jetzt und stand weit gegen das unsrige zurück, um ein anderes Verhältnis erlangen zu können. Im Vergleich zu ihrer Mutter erhielt die 1748 geborene Margarete Hutwalker eine deutlich umfassendere Bildung. Nach dem Erwerb der Grundkenntnisse in einer Leseschule wurde für sie und ihre jüngere Schwester im Alter von 8 Jahren eine Erzieherin angestellt. Diese unterwies sie in Handarbeiten und Religion und vermittelte ihnen die Grundkenntnisse des Französischen. 4 Jahre später kam für den Unterricht in Religion, Geschichte und Geographie noch ein Hauslehrer dazu, der sie auch zum Lesen anregte und mit zahlreichen Büchern, darunter mit den Werken Gellerts und Klopstocks, versorgte. Ergänzt wurde der häusliche Unterricht durch die Anstellung von Sprach-, Tanz- und Zeichenlehrern. Charakteristisch blieb für das 18. Jahrhundert und darüber hinaus, dass der Unterricht der Mädchen trotz gewisser Ansätze einer außerhäuslichen Erziehung weitgehend im Haus stattfand. Die Unterweisung oblag den Müttern in vermögenden und adligen Ständen, unterstützt durch Gouvernanten oder Erzieherinnen und Hauslehrer. Der Unterschied zwischen den beiden Generationen Hutwalker verdeutlicht jedoch exemplarisch, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufklärische Bildungsbestrebungen ihre Wirkung zeigten und deutlich mehr Aufwand für die Erziehung und Bildung der Töchter betrieben wurde. Neben der verbesserten häuslichen Erziehung partizipierten die Frauen auch an den zunehmend umfassenderen, das einzelne Individuum ins Zentrum stellende Bildungsverständnis, das sich in betonter Abgrenzung zum alsbald kritisch gesehenen, zweckrationalen Erziehungsverständnis der Aufklärung entwickelte. Um 1800 wurde unter Bildung gerade keine Erziehung mehr nach einem mehr oder minder festen Kanon verstanden, wurde eine dezidiert beruflich oder ständisch ausgerichtete Bildung abgelehnt. Bildung meinte nun einen Prozess stetiger Selbstvervollkommnung, der idealiter in der Entfaltung sämtlicher Anlagen und Fähigkeiten gipfelte. Die Entwicklung des umfassend gebildeten ganzen Menschen verlangte Bildungsprozesse, die elementar auf Kommunikation, das heißt auf menschlichem Austausch beruhten. Insofern gehörte zur Bildung immer ein geselliges Moment oder, wie es Friedrich Schlegel 1799 pointiert formulierte, Geselligkeit ist das wahre Element für alle Bildung, die den ganzen Menschen zum Ziele hat. Das neue Bildungsideal fand seine zentrale Umsetzung nicht in einer öffentlichen Institution, sondern im häuslichen Kontext von Ehe und Familie. Der neue Bildungsanspruch bildete das Fundament sowohl für die vielfältigen im Bürgerhaus stattfindenden Geselligkeitsformen als auch für die neuartigen Ehebeziehungen, die wesentlich auf einer auf geistig-emotionaler Nähe und Verbundenheit gegründeten Liebe basierten. Die Geselligkeitsformen des 18. Jahrhunderts bewegten sich auf einer differenzierten Skala von der im häuslich-privaten Raum stattfindenden Familiengeselligkeit auf dem einen und der formalen Geselligkeit im öffentlich-institutionalisierten Raum auf dem anderen Ende des Spektrums. Vor allem die sich in den Bürgernhäusern konzentrierende familienbezogene Geselligkeit mit Freunden und Verwandten bot Frauen wie Männern kaum zu überschätzende Austausch- und Entfaltungsmöglichkeiten. Im Hause des Jenaer Buchhändlers und Verlegers Karl Friedrich Ernst Frommann und seiner Frau Johanna, geborene Wesselhöf zum Beispiel, reichte die Geselligkeit vom gemeinsamen Musizieren, Malen, Zeichnen, Basteln, über gegenseitige Damenvisiten bis hin zur sogenannten Teestunde, für die täglich zwischen 17 und 20 Uhr das Haus für geladene wie ungeladene Gäste offen stand. Wie die familienbezogene Geselligkeit sich im Einzelnen gestalten konnte, legt dieses Bild eines geselligen abendlichen Beisammenseins in dem Landhaus des Hamburger Kaufmanns und Sozialreformers Caspar Vogt von 1820 nahe, das in seiner Hauptaussage mit den uns vorliegenden schriftlichen Quellen übereinstimmt. Es zeigt nicht nur, dass Frauen und Männer in diesen geselligen Zirkeln wie selbstverständlich miteinander verkehrten, sondern auch, dass Verheiratete und Unverheiratete, Alte und Junge zusammenkamen und sich in unterschiedlichen Konstellationen bestimmten Interessen hingaben. Auch eine gewisse Absonderung, wie bei der Lektüre einer Zeitung, gemeint ist der Mann rechts im Bild, lässt der gesellige Rahmen zu. Bei diesen vertraulichen, informellen Zusammenkünften konnte jeder das tun, woran er sich gerade elaborieren wollte. Die familienbezogene Geselligkeit in den Bürgerhäusern bildete auch den Rahmen für die überaus populären Lesezirkel, in denen Bildung und Geselligkeit auf das Engste verknüpft waren. Wenn die offiziellen Lesegesellschaften den Frauen in der Regel verschlossen blieben, partizipierten sie an den familiären Lesezusammenkünften, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überall in Deutschland konstituierten und vielfach von Frauen selbst ins Leben gerufen wurden. Gelesen wurden in Gesellschaft bevorzugt zeitgenössische Dramen, die eine Rollenverteilung erlaubten. Anstelle des traditionellen, autoritativen Leseverhaltens, bei dem die jeweils ranghöchste männliche Person die Rolle des Vorlesers übernahm, war mit dem geselligen Kontext und Impetus der Lesezirkel eine symmetrische Lese- und Rezeptionssituation verbunden. Zur symmetrischen Lesesituation gehörte auch, dass die Leitung, die mit der Auswahl des Lesestoffs und der Verteilung der Rollen verbunden war, in der Regel unter allen, das heißt auch unter männlichen und weiblichen Mitgliedern, rotierte. Wie so ein Lesezirkel in einem der damals ersten Hamburger Häuser aus der Sicht eines jungen Mannes aussehen konnte, schildert der Jurist Johann Ferdinand Benecke. Am 20. März 1800 notierte er in sein Tagebuch über den Lesezirkel um die Kaufmannsgattin Johanna Margarete Sieveking Folgendes. Abends bei Madame Sieveking, wo Poels, Paulis, Madame Hanbury, Caspar Vogt, Dr. Veit, Reimarus und eine Menge jüngerer Leute waren. Unter der weiblichen Flora schien mir Cecilie von Hanbury die lieblichste Blume zu sein, aber Malchen Zimmermann ist auch ein vortreffliches Mädchen. Das gehört durchaus zu diesen Wahrnehmungen von Lesezirkeln dazu. Es ward gelesen, Nathan der Weise. Vogt las den Nathan meisterhaft, Veit den Saladin mittelmäßig, Bockelmann den Derwisch schlecht, Elisabeth Reimarus den Klosterbruder vortrefflich, Madame Poel die Rächer mitunter unübertrefflich gut, aber zuweilen wirklich verfehlt, Madame Sieveking die Daya mit zu schwacher Stimme und zu wenig Wärme sonst gut, Madame Pauli die Sitter schlecht und so weiter. Lessings Nathan ist ein herrliches Stück. Gelesen wurde jedoch nicht nur im geselligen Rahmen, sondern auch im intimen Kontext der Ehe. Das gemeinsame Lesen und sich weiterbilden avancierte geradezu zum Standardprogramm bürgerlicher Ehen um 1800. So findet sich in der Zeit kaum eine Ehe, in der nicht regelmäßig gelesen wurde. Mit dem gemeinsamen Lesen und sich bilden wurde ein geistig-emotionaler Austausch kultiviert, der zum neuen Grundverständnis bürgerlicher Ehen um 1800 gehörte. In diesem Sinne schrieb Johanna Frommann ihren Mann: Es ist mir eigentlich recht schwer geworden, ohne dich auszulesen. Sie meint die Wahlverwandtschaften Goethes. Ich bin es Gottlob so gewohnt, meine Gefühle einem gleichwohlenden Menschen zu fühlenden Menschen zu äußern, und wir verstehen einer des anderen Sprache. In den Ehen, in der Bildung im Allgemeinen und das Ideal gegenseitiger Vervollkommnung im Besonderen geschätzt wurden, konnte der Glaube an die umfassende Erziehbarkeit und Perfektibilität des Menschen jedoch auch neue Asymmetrien zwischen den Geschlechtern hervorbringen bzw. bestehende vertiefen, vor allem dann, wenn der Altersunterschied zwischen den Eheleuten besonders groß war. So schrieb der erwähnte Jurist Ferdinand Benecke 1808 in sein Tagebuch: Unberechenbar ist der Vorteil für mein Lebensglück, dass auch Caroline an solchen Beschäftigungen des Geistes verhältnismäßigen Anteil nimmt und unbeschadet ihres Berufs zur Mutter und Hausfrau des festen Willens ist, die Bahn der irdischen Geistesentwicklung gemeinschaftlich mit mir zu gehen. In der Stunde am Morgen und an den Sonnabenden studieren Ferdinand und die 14 Jahre jüngere Caroline nach einem wohlüberlegten, selbstverständlich von ihm aufgestellten Plan, der im Einzelnen auf der Überzeugung beruht, es gibt Dinge, die jeden geistvollen Menschen interessieren, gleichwohl, ob er Weib oder Mann, Gelehrter oder Ungelehrter ist, Religion, Natur, Menschengeschichte und Erdkunde. Außerdem werden sie sich mit ausgewählter deutscher Literatur, darunter besonders mit Jean-Paul und später auch mit der Rechtsgeschichte, beschäftigen. Die gegenseitige Vervollkommnung durch Bildung ist Caroline und Ferdinand Beneckes gemeinsames Ziel, aber Richtung und Weg dorthin bestimmt der Ehemann. Das Hamburger Juristen-Ehepaar stand mit seinem autoritativ vom Mann vermittelten Bildungsprogramm keineswegs allein. Zu solchen bildungs- und lesewütigen Ehepaaren gehörte auch das von Rebecca Habermas in ihrer Studie Frauen und Männer des Bürgertums untersuchte Nürnberger Juristen-Ehepaar Käthe und Friedrich Roth. Bei ihnen nahm nicht nur das gemeinsame Lesen, sondern mehr noch das Sprechen und Schreiben über das Gelesene einen besonderen Stellenwert ein. In der Beziehung der Roths trat der 12 Jahre ältere Ehemann von der Ehefrau, wie bei Benikis ausdrücklich gewollt, ebenfalls als Bildungsvermittler auf. Und in Bezug auf das Lesen ähnelte ihre Ehe anfangs ebenfalls eher einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Auf der anderen Seite wurde ihre eheliche Beziehung aber gerade durch das langjährige gemeinsame Lektüre-Erlebnis egalitärer, durch das Käthe Roth ihren Bildungshorizont zunehmend dem ihres Mannes angleichen konnte. Die neue Bildungsgläubigkeit eröffnete Frauen im gehobenen Bürgertum durch die Eheschließung Bildungsoptionen, die in gewisser Weise von einer nachgeholten Gymnasialbildung sprechen lassen. Im häuslichen Bereich fand eine Lektüre statt, die Frauen für den Mangel an gymnasialer Bildung entschädigen konnte, zumindest was den Deutschunterricht betraf. Denn auch in den bildungsbewussten Ehen konsumierten die Frauen, dem allgemeinen Leseverhalten entsprechend, vor allem Belletristik. Dass die Beschränkung auf die schöne Literatur jedoch nicht allzu strikt angenommen werden darf, zeigt sich unter anderem darin, dass die Gatten immer wieder von ihrer auch politischen Zeitungslektüre berichten. Auf der anderen Seite war die Bevorzugung der schönen Literatur nicht allein ein Ausdruck weiblicher Vorlieben, sondern auch ein Indiz für mehr oder minder selbst auferlegte Bildungsgrenzen. Denn jede gebildete Frau musste sich besonders um 1800 mit der wachsenden Diskreditierung weiblicher Gelehrsamkeit auseinandersetzen. Der Hamburger Pastor Rudolf Jenisch berichtet in seiner Gedächtnisschrift für seine 1783 verstorbene Frau Maria Enke, geborene Enke, dass er mit ihr Briefe in englischer Sprache wechselte, weil sie ihr Englisch verbessern wollte. Sie hätte auch gern Spanisch gelernt, aber seinen Vorschlag, gemeinsam Unterricht zu nehmen, lehnte sie wegen des Geredes der Leute ab. Als Käthe Roth und ihr stark vom Neuhumanismus geprägter Gatte Friedrich sich des Studiums mittelhochdeutscher Literatur selbstverständlich in der Originalsprache zuwandten, weigerte sich Käthe Roth unbeugsam, seiner Aufforderung nachzukommen, sie möge Anmerkungen, Erörterungen und Interpretationen zum Nibelungenlied verfassen. Galt doch, wie sie sehr wohl wusste, die Auslegung von Schriften als Domäne der Männer. Käthe Roth und Maria Jenisch wollten sich offensichtlich innere und äußere Auseinandersetzungen ersparen, wie sich Frauen wie Therese Huber, Amalia Sieveking und Johanna Schopenhauer unterziehen mussten. Daher publizierten viele Frauen ihre literarischen oder wissenschaftlichen Produkte anfänglich oder auch dauerhaft unter männlichem Pseudonym. Während die Schriften aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch Anerkennung für weibliche Gelehrsamkeit finden, gehen Frauen wie Männer im späten 18. Jahrhundert mit gelehrten Frauen hart ins Gericht. Tugend und Intellekt werden für Frauen zu einem unüberwindlichen Widerspruch, weibliche Gelehrte als schlechte Ehefrauen und nachlässige Hausmütter oder als eitle Kokotten denunziert. In der populären Unterhaltungsliteratur wurden mehr oder minder launige Parodien und abschreckende Zerrbilder gelehrter Frauen verbreitet, deren Gestalt und Habitus durch wachsende Verrohung gekennzeichnet waren. So entwarf Marianne Ehrmann in einer ihrer Erzählungen die Figur einer geradezu bildungswütigen Italienerin, die über ihre wissenschaftlichen Studien den Haushalt verkommen ließ und stattdessen aus purer Ruhmessucht regelmäßig gelehrte Männer zu sich lud. Mit folgendem Ergebnis. Wenigstens verstand sie die Kunst, ganz herrlich ihre Kollegen weidlich zu überschreien. Es war zum Erstaunen, wie eigensinnig, wie so voll Eigendünkel, wie grausam gelehrt sie in vollem Feuer mit ihnen über Dinge disputierte, von denen sie nichts verstand. Ihr Gesicht stand in solchen Momenten immer voll Feuer und Flamm, wurde rot und blau, die grauen Augen rollten fürchterlich und die Nase, die von dem fleißigen Tabakneben verschoben und kohlschwarz war, vollendete die Schönheit ihrer Gesichtsbildung. Mit den Händen pflegte sie in der Hitze immer die Luft zu durchschneiden. Der Herr Kollege durfte es aber nicht so genau nehmen, wenn sie ihm in der begeisterten Zerstreuung ins Gesicht fuhr, ein paar Zähne in den Hals schlug und ihm ins Gesicht räusperte. Dergleichen Ungezogenheiten gehören zur zweiten Natur solcher von hohen Wissenschaften begeisterter Weiber. Im Vergleich zur Darstellung Ehrmanns nimmt dieser Kupferstich der gelehrten Frau aus der Feder Johann Heinrich Rambergs von 1702 sich noch ausgesprochen gutwillig aus. Allerdings sehen Sie, wohin die Gelehrsamkeit der Frau führt. Der Haushalt kollabiert vollkommen. Die Erziehung der Kinder muss nun zwangsläufig einem Kindermädchen überlassen werden, das sich natürlich unfähig zeigt. Der alte Herr irrt mit seinem Nachttopf umher und der Diener beklaut sie und natürlich hängen überall wie selbstverständlich Spinnweben herum. Wenn man genauer nachfragt, was denn eigentlich unter weiblicher Gelehrsamkeit verstanden wurde, ist der Befund allerdings ernüchternd. Weder im frühen noch im späten 18. Jahrhundert war mit Gelehrsamkeit der Frauen das Gleiche wie für Männer gemeint. Als gelehrt galt eine Frau nicht erst, wenn sie die alten Sprachen beherrschte und Studien in akademischen Disziplinen wie Theologie, Jura und Medizin betrieb, sondern wenn sie über für Frauen in ihrer Zeit unübliche Kenntnisse verfügte, wenn sie in unüblicher Weise forschte, schrieb und publizierte. Jedes Streben, was über ein unsystematisches, allgemeines Bildungsinteresse hinausging, setzte Frauen im Grunde dem Verdacht der Gelehrsamkeit aus. Gerade die unscharfen Grenzen zwischen Bildung und Gelehrsamkeit ließ den Umgang mit Bildung für Frauen zu einem gefährlichen Drahtseilakt werden. Denn ihnen drohte im Falle der Gelehrsamkeit der Verlust ihrer Weiblichkeit. In der Wochenschrift für Hamburgs Töchter erklärte ein fingierter Gelehrter den Leserinnen, dass er sich nicht dazu durchringen könne, gelehrte Weiber so eigentlich zu ihrem Geschlecht zu rechnen. Er betrachte sie vielmehr als eine Art Zwitter. Eine Ansicht, die offensichtlich von beiden Geschlechtern geteilt wurde. So schrieb die Nürnberger Kaufmannstochter Katharina von Schücker 1786 an ihren Bruder Heinrich Merkel: Die wenigen Frauen des Bürgerstandes, die sich durch Gelehrsamkeit als männliches Wesen auszeichnen, meist Gattinnen und Töchter von Gelehrten, werden sowohl von den Männern als auch von den Frauen ihres Standes als Zwitterwesen verspottet und verachtet. Während Männer mit gelehrten Bildungsansprüchen damit rechnen mussten, als pedantische Schlaufüchse verspottet zu werden, stand für Frauen mit gelehrten Bildungsbestrebungen vor dem Hintergrund der polarisierten Geschlechterordnung nichts weniger als ihre weibliche Geschlechtsidentität auf dem Spiel. Und dennoch war es genau die Frage, was denn unter weiblicher Geschlechtsidentität zu verstehen sei, um 1800 noch nicht eindeutig beantwortet und die Diskussion darum noch voll im Gange. In den Jahrzehnten um 1800 wurde das Verhältnis der Geschlechter und insbesondere die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das sollten auch die eingangs zitierten Texte zeigen, in einer Intensität diskutiert wie nie zuvor und kaum je wieder danach. Und dies gerade weil in der Umbruchsphase von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts die Rollen und Wirkungsmöglichkeiten der Geschlechter noch nicht klar markiert waren. Das Verhältnis der Geschlechter zwischen Spätaufklärung, Romantik und Biedermeier zeichnete sich in der Tat durch eine gewisse Variabilität aus, bevor Biedermeier und Vormerz das Korsett im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne seines Siegeszug antrat. Gerade um 1800 entwickelte das umfassende Bildungsstreben bürgerlicher Männer und Frauen und das Modell der Geschlechtscharaktere eine Dynamik, die massiv dazu beitrug, eben diese polaren Geschlechtscharaktere zu unterminieren. Wenn die bürgerlichen Männer, getragen vom Glauben an die umfassende Perfektibilität des Menschen, in ihren Ehen als Bildungsvermittler auftraten, dann festigten sie, wie Rebecca Habermas herausgearbeitet hat, Zwar das männliche Bildungsmonopol und auch die bestehende Geschlechterordnung, gleichzeitig unterwanderten sie durch den Bildungstransfer aber eben diese Geschlechterpolarität. Und damit sind wir bei den vielschichtigen Vermittlungs- und Rezeptionsprozessen zwischen Aufklärungsdiskursen und sozialen Praktiken durch die beteiligten Männer und Frauen selbst, die letzteren gewissermaßen durch die Hintertür den Weg in die moderne Bildungsgesellschaft des 19. Jahrhunderts ebneten. Allen Warnungen vor weiblicher Gelehrsamkeit zum Trotz partizipierten Frauen in den gehobenen bürgerlichen Schichten um 1800 an dem neuen universellen Bildungsideal und erreichten nicht zuletzt durch das eheliche bzw. männliche Bildungsprogramm ein bislang einzigartiges Bildungsniveau. Zu diesem gehörten vermehrt auch Fremdsprachen. Aber diese erlernten die Frauen natürlich nicht aus beruflichen Gründen und offiziell auch nicht zur Bildung ihrer selbst. Der Erwerb von Englisch- und Lateinkenntnissen zielte auf das gemeinsame eheliche Bildungserleben, vor allem aber auf die Erziehung der Kinder, besonders der Mädchen. Und es ist genau die im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts geborene Töchtergeneration, die die Widersprüche zwischen ehelichen Bildungsoptionen und gleichzeitigem öffentlichen Ausschluss von Bildung deutlich empfand. Sie bemühte sich um neue Bildungszugänge außerhalb des häuslichen Rahmens, forderte Lehrerseminare und gründete auch die ersten Frauenbildungsvereine. Und damit entlasse ich Sie mit Blick aufs 19. Jahrhundert. Dankeschön.